Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Und der Kultur vom Tage. Rezo gelang ein grandioser YouTube-Coup. Verschwörungstheorien ließen nicht auf sich warten. Bestand hatte natürlich nichts davon. Heute war der YouTuber zu Gast bei Jan Böhmermann. Abdul Nasser Garem kommt aus Saudi-Arabien. Auf der Art Basel präsentiert der Künstler eine stille, eminent politische Arbeit. Und Paris hat ein Museum mehr am Freitag eröffnet, das erste Wirtschaftsmuseum Europas.
Meine Damen und Herren, unser heutiger Gast hat es geschafft, mit sage und schreibe gerade mal 2 YouTube-Videos der CDU und der SPD den Europawahlkampf zu versauen. Deshalb wurde er zu Anne Will, zu Illner, zu Plasberg, zu Maischberger, zu Lanz eingeladen, hat aber allen abgesagt und ist stattdessen zu uns gekommen, ins Neo-Magazin Royal. Hier ist, meine Damen und Herren, Rezo!
Rezo, der Erfolg des Clips, mit dem Rezo vor der Europawahl die politische Praxis der Volksparteien, insbesondere der CDU, zerlegt hat, hat Regierungspolitiker ganz schön in die Bedrulle gebracht. Wir haben Jan Böhmermann eben gehört, Rezo ging in keine Talkshow. Den ersten Fernsehauftritt reservierte er für das Neo-Magazin Royal. Und unser Medienkritiker Matthias Dell hat sich die Sendung für uns angeschaut. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie fanden Sie den ersten Fernsehauftritt Rezos?
Na, im Vorfeld natürlich sehr aufregend, weil es doch nochmal was anderes ist, die Reaktion von Ihnen dann live in so einem Fernsehgespräch oder in so einem aufgezeichneten Fernsehgespräch zu sehen, obwohl er ja vorher auch schon Interviews gegeben hatte und in den sozialen Netzwerken reagiert hat. Jetzt könnte man auf den ersten Blick nach der Sendung sagen, weil auch nur eine Viertelstunde von der guten Dreiviertelstunde, die die Sendung dauert, auf das Gespräch mit ihm verwendet wurde, dass der Auftritt vielleicht ein bisschen enttäuschend gewesen ist.
Und worum ging es in dem Gespräch?
Na, vor allem darum, wie er den ganzen Rummel, der ihn ja selber überrascht hat, wahrgenommen hat. Da gab es ja eben sehr viele Reaktionen. Auch diese, die hörten ja nicht damit auf, dass CDU-Politiker sich da ziemlich blamiert haben in der Frage, wie man darauf reagiert oder wie man nicht darauf reagiert, sondern dass es auch bis vor kurzem noch weitere CDU-Politiker und auch FAZ-Journalisten gegeben hat, die dann irgendwelchen obskuren Kanälen irgendwie Glauben schenkten, dass es da irgendwie um Verschwörungstheorien gehe, von wegen, dass der Kanal, auf dem YouTube, auf dem Rezo sendet, der natürlich eine Agentur hat, die einem Werbekonzern gehört, dass das irgendwie von dem bezahlt sei. Und wo man dann schon überrascht ist, was also so ein YouTuber in der Lage ist, irgendwie an Seriosität von Leuten zu vernichten, bei dem man dann feststellt, dass die nicht mehr in der Lage sind, ein Impressum zu lesen. Das war vor allen Dingen das Gespräch, um das es da geht. Und es wurde so nett geplaudert irgendwie. Es gab so einen grundironischen Ton. Aber es war auch klar, dass jetzt da nicht Witze gemacht werden, die dann wiederum aus dem Zusammenhang gerissen werden können. Das war schon auch zu spüren. Auf die Frage zum Beispiel, ob er von den Grünen dazu gedrängt worden sei, hat er kurz gezögert, dann aber entschieden Nein gesagt, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen.
Aber wieso war das Gespräch dann letztendlich doch nicht befriedigend, enttäuschend?
Na, ich würde sagen, auf den ersten Blick, da muss man sich natürlich fragen, was erwartet man davon jetzt? Und dann stellt man eigentlich fest, ich habe jetzt auch schon eine Online-Kritik dazu gelesen, die sprach von einer Entzauberung. Auch da würde ich fragen, worin besteht denn die Verzauberung? Also dieser Clip hat ja seine Wirkung entfaltet in einem medialen Geflecht und in dem bewegt er sich anders, als wir das von den traditionellen Medien vielleicht auch gewohnt sind. Und deswegen war mein Eindruck, hat er auch so gesagt, dass er eigentlich an seinem Lebens- und Arbeitsmodell nicht viel ändern will. Er will sich ab und zu bestimmt mal zu Wort melden. Das ist dann vielleicht auch die Pflege dieses politischen YouTubens, das er jetzt so angestoßen hat. Aber ich würde ihn jetzt so verstehen, dass er nicht Lust darauf hat, jetzt in Berlin da irgendwie oder in den ganzen Fernsehrunden rumzusitzen oder auch überhaupt nach Berlin zum Beispiel zu fahren, um mit Politikern zu sprechen. Er sagt dann, wenn die nach Aachen kommen, kann man sich treffen, man kann auch telefonieren, das hat er wohl auch schon gemacht. Und das hat damit zu tun, dass er eine andere Form des Redens hat, die eben gerade in diesen politischen Talkshows wie Lanz, Lanz ja natürlich nicht, aber wie Maischberger, wie Will, wo es ja um Spektakel geht, wo es um Sätze geht, die man dann wieder skandalisieren kann und wo es immer nur Unterhaltung geht. Und dass er das eigentlich nicht will. Und er hat auch schön erklärt an einem Beispiel, wo es eben darum ging, dass der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter ihm diese Verschwörungstheorie unterstellt hat, was dann wiederum im Internet anders ist. Und da kann man schon sagen, das ist bei allem, was am Medienwandel anstrengend und schwierig ist, ist das schon ein positiver Teil, dass es nämlich irgendwie eine andere Form von Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit gibt. Wenn man da mitreden will, ist man am Ende plötzlich bei solchen Tugenden wie Anstand und Ehrlichkeit und dass man sich eben auch entschuldigen können muss.
Das finde ich total gut, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass Leute aus der Politik einfach sagen, ey, shit, das war falsch, das war ein Fehler, tut mir leid, dass das geht. Und dass dann als Reaktion darauf die Leute auch sagen, ja, finde ich gut, schwamm drüber, alles gut. So, das finde ich eigentlich ganz schön, dass es das jetzt gibt.
Und daran kann man das eben sehen. Also der Kiesewetter hätte bestimmt nie im Leben in einer Maischberger-Sendung sowas gesagt, wie er dann, nachdem er irgendwie festgestellt hat, was für einen Unsinn er da verbreitet hat, es eben auf Twitter verkündet hat. Und da kann man schon sagen, das ist neben aller Hass und Hetze, ist das ein positiver Aspekt des Medienwandels.
Es ist in den sozialen Netzwerken auch ein Foto gepostet worden, das gestern am Rand der Aufzeichnung entstanden ist und das neben Rezo und Böhmermann eben auch die beiden Parteimitglieder Martin Sonneborn und Nico Semsrott zeigt. Hat das in der Sendung irgendeine Rolle gespielt?
Nein, die haben wohl im Publikum gesessen, obwohl jetzt in dieser Sendung nie auf das Publikum geschnitten wurde. Das ist vielleicht nochmal anders. Es kommt noch irgendein Clip mit einem Spiel, das Rezo und Böhmermann gespielt haben. Da ist das dann vielleicht anders. Aber es ist für mich eher so ein Dokument, wenn man so will, eines zeitgemäßen Presseclubs, wo also Leute zusammenfinden. Rezo als derjenige, der aus der YouTube-Sphäre kommt und mit Böhmermann und den beiden Parteimitgliedern Sonneborn und Semsrott drei Satiriker, die wiederum, und das ist auch interessant, hier eigentlich eine ganz merkwürdige Form von Satire machen. Also die eigentlich darin besteht, dass sie sehr ernsthaft ist und nicht dauernd Sachen lächerlich macht, sondern im Gegenteil eigentlich andere Funktionen übernimmt. Und das ist vielleicht auch so ein Zeichen dafür, was sich gerade wandelt und was sich ändert, weil eben mit Rezo da jetzt nicht jemand sitzt, der in so eine Sendung geht, um einen Satz rauszuhauen, der am nächsten Tag dann wieder durchgenudelt und befragt werden kann.
Matthias Dell über Rezos Auftritt in der Böhmermann-Show Neo Magazin Royal. Es war der erste mediale Auftritt des YouTubers nach dem Überraschungserfolg seines Clips Die Zerstörung der CDU. David Marton wurde in Budapest als Pianist ausgebildet. Paul Brody lernte in den USA das Trompetenspiel. Beide leben seit vielen Jahren in Berlin. Marton schrieb Theatermusik für Stücke von Christoph Marthaler und Frank Castorf und zusammen mit Paul Brody erkundet er, wie aus Musik Theater entstehen kann.
Wir beide lieben Bartok. Wir beide lieben auch The Blues. Aber wir lieben auch Ambient Music. Und wir sitzen zusammen und wir denken, lass uns lieber mehr Richtung Bartok gehen. Phrasen und sowas. Oder wir sagen, weißt du was, ich höre ein bisschen Elektronik und ganz weit in der Distanz eine Art von Blues. Ein kleiner Terz. Ein kleiner trauriger kleiner Terz. Und so arbeiten wir.
Ja, da hört man den amerikanischen Jazz-Trompeter Paul Brody. Der Klangkünstler stand heute Abend auf der Bühne der Wiener Festwochen. Er schrieb die Musik für David Mortons jüngste Produktion Narziss und Echo. Reinhard Karger hat die Uraufführung gesehen und gehört. Guten Abend, Herr Karger.
Guten Abend nach Berlin.
Narziss ist ja eine Figur, die in unsere Zeit passt. Menschen allen Alters machen mehr oder weniger selbstverliebte Selfies. Das eigene, selbstinszenierte Bild vervielfältigt sich zigmal. Narziss und Echo ist ein Mythos aus Ovids Metamorphosen. Wie gestaltet Morton die Beziehung der beiden mythologischen Figuren, die ja beide auf unterschiedliche Weise von der Göttin Hera gestraft wurden?
Nun, es ist gewissermaßen eine spiegelbildliche Beziehung. Narzissus ist ja in sein Spiegelbild verliebt, also gefangen in Selbstbezogenheit. Echo, die Nymphe, die sich in ihn verliebt, will hingegen ja eigentlich mit anderen kommunizieren, aber sie kann es nicht. Denn sie wurde wiederum von Hera bestraft, nur die letzten jeweils gehörten Worte eines Gegenübers wiederholen zu können. Das heißt, in beiden Figuren spiegelt sich gewissermaßen asymmetrisch eine Grundsituation unserer Zeit, diese existenzielle Einsamkeit, die paradoxerweise ja trotz der wachsenden Kommunikationsmöglichkeiten immer stärker wird. Marshall McLuhan, der kanadische Medientheoretiker, hatte bereits in den 1960er Jahren ohne Kenntnis natürlich von Smartphones darauf hingewiesen, dass Narzissmus gewissermaßen als Narkose fungiert und die Verliebtheit der Menschen in ihre eigenen Apparaturen provoziert. Das heißt, man versucht sich in die eigenen technischen Hilfsmittel hineinzuprojizieren und bleibt aber dadurch irgendwo in sich selbst gefesselt.
Erstmal denkt man natürlich, Selbstliebe ist nicht unbedingt was Schlechtes. Es gehört ja auch zur Selbstwerdung. Im Mythos ist es eben eine furchtbare Strafe auch. Aber gibt es eine Handlung in diesem Musiktheaterstück oder bleibt das Spiel doch eher in der Andeutung?
Also es ist eine abstrakte Handlung, würde ich mal sagen. Es sind zwar Textelemente vorhanden, es sind tatsächlich wörtliche Zitate aus Ovids Metamorphosen, teilweise sogar in lateinischer Sprache. Aber in Wahrheit kann man das Beziehungsgeflecht jetzt wirklich nicht so richtig aufdröseln. Also wer ist jetzt wer? Das lässt sich eigentlich nicht sagen. Das Signifikante ist eigentlich das Bühnenbild von Christian Friedländer. Das sind 5 Kuben mit Drehtüren, die bespannt sind mit bunten Transparentfolien und die eigentlich isoliert voneinander stehen, zunächst hufeisenförmig angeordnet, dann beginnen sie sich auf Rollen drehend durcheinander zu wirbeln im Laufe dieses Abends und in jedem dieser 3 Kuben befinden sich verschiedene Dinge und verschiedene Personen, die eigentlich immer mit sich und mit diesen Dingen beschäftigt sind. In einem ist ein Prospektfächer, über dem bizarrerweise ein Leopardenfell gehängt wird. Ein Teppich und Schreibzeug liegt im anderen. Ein Klavier steht im dritten und ein Einkaufswagen im vierten. Und schließlich sind dann noch die Grünpflanzen, die anfänglich auch immer wieder besprüht werden. Das ist jener Kubus, wo man am ehesten sagen kann, das ist die Figur des Narzissmus, die sich hier in diesem Grünpflanzen-Dschungel befindet.
Sie hatten, Herr Kager, schon gesagt, Ovid hat auf Latein geschrieben und wir hören, wie in dieser Sprache, die dem römischen Dichter natürlich völlig geläufig war, Text rezitiert wird.
Sic hanc, sic alias undis aut montibus orta, sic loserat hic nymphas, sic coetus ad viriles, de manus aliquis de spectus ad aetera tollens.
Man hört auch chorische Stimmen. Welche Rollen nehmen diese Frauen ein, die man da hört?
Das ist eigentlich ein Chor, der aus allen 5 Protagonistinnen und Protagonisten zusammengesetzt wird. Die singen einfach gemeinsam immer wieder und sie treten auch teilweise aus diesen Kuben heraus, aber verschwinden dann auch wieder sofort und sind dann auch genauso vereinzelt eigentlich wie am Anfang. Und das, was interessant ist an dem Abend, dass die Musik, die ja gewissermaßen improvisatorisch erzeugt wird, vom Klavier Michael Wilhelmis und der Trompete Paul Brodies, dass diese Musik durch elektronische Mittel immer wieder ganz verschiedene Aggregatzustände annimmt. So wie ja auch Ovids Metamorphosen in ständiger Bewegung und ständiger Veränderung sich befindet. Und da befindet man sich plötzlich in einer ganz anderen Stimmung. Und dann kann es aber auch wieder zu einer Steigerungsstufe kommen, die auch nicht vorhersehbar ist und die eben durch diese elektronischen Mittel, Alltagsgeräusche, die da über die Instrumentalklänge gelegt werden, hervorgerufen wird. Und am Ende sitzen aber dann doch wieder alle in ihren 5 Kuben und man erinnert sich bei diesem Abgesang auf die Einsamkeit ein wenig natürlich an Christoph Marthaler. Das ist sicherlich auch präsent in diesem Musiktheater, das David Martin hier konzipiert hat.
Narziss und Echo bei den Wiener Festwochen ist David Martons Klangerzählung uraufgeführt worden. Reinhard Kager war unser Premierenkritiker. Herr Kager, vielen Dank für das Gespräch. 10 Jahre lang wurde in Paris das frühere Zentralgebäude der Banque de France renoviert und umgebaut. Und in diesem prachtvollen Neorenaissance-Bau wird morgen die Cité de l'Économie et de la Monnaie eröffnet. Jürgen König hat das neue erste Wirtschaftsmuseum Europas schon besichtigen können.
Wer nach Paris kommt, sollte unbedingt dieses neue Haus besuchen. Es ist großartig. Und weit mehr als nur ein Wirtschaftsmuseum. Die Cité Éco, die Stadt der Wirtschaft und des Geldes, ist ein Ort zum Staunen und Bewundern und mit seinen vielen interaktiven Möglichkeiten ein idealer Ort auch für all jene, die sich bisher nicht für Wirtschaftsthemen interessierten. Xavier Limagne, Museumswissenschaftler und maßgeblich an der Gestaltung des Hauses beteiligt.
L'économie fait un peu peur et puis en même temps les citoyens se rendent bien compte que
die Wirtschaft macht ein bisschen Angst. Gleichzeitig ist aber den meisten Menschen klar, dass sie, wenn sie etwas von der heutigen Gesellschaft verstehen wollen, dass sie dazu auch wirtschaftliche Zusammenhänge kennen müssen. Denn auch wenn sie sich nicht für die Wirtschaft interessieren, interessiert sich die Wirtschaft doch für sie. Also, wenn man aufgeklärte Bürger haben möchte, ist es unverzichtbar, diese Dinge zu verstehen.
Donc si vous voulez être des citoyens éclairés, eh ben il est indispensable de comprendre ce sujet-là.
An großen Tischen mit bis zu 10 Computerkonsolen können Besucher per Chat zu anderen Besuchern Kontakt aufnehmen. Auch Mitarbeiter des Museums beteiligen sich, in der Regel Wirtschaftswissenschaftler. Man kann zum Beispiel kaufen und verkaufen, von der einzelnen Hose über Rohstoffe und Aktien bis zu ganzen Unternehmen. Je nach Themenbereich werden auch verschiedene Rollen angeboten. Zwei Spieler treten etwa als Unternehmer im Sportschuhgeschäft gegeneinander an. Nicolas Vinci von der Site Eco.
Les joueurs vont avoir trois options: innover, réduire les coûts ou faire de la promotion et du marketing.
Die Spieler haben drei Möglichkeiten. Sie können Neuerungen einführen, sie können Kosten senken oder intensives Marketing betreiben. Je nachdem, für welche Möglichkeit man sich entscheidet, gewinnt man Marktanteile oder auch nicht. Das heißt, einer der beiden Spieler wird gewinnen. Oder beide gewinnen, indem sie den ganzen Markt dominieren, weil sie sich auf verschiedene Spezialgebiete konzentrieren. In einem perfekt nachgebauten Konferenzsaal können ganze Klimagipfel inszeniert werden. 9 Besucher übernehmen dabei jeweils die Rolle eines Staatsvertreters und treten, wie auf einer richtigen Konferenz, im Gespräch gegeneinander an. Argumentieren die einen etwa, für ihr Land sei wirtschaftliche Expansion überlebenswichtig, halten andere vielleicht mit klimapolitischen Begründungen dagegen. Wo der Sachverstand fehlt, stehen wiederum Fachleute bereit zum Gespräch. Xavier Limagne.
Ce que l'on veut, c'est surtout rendre l'économie accessible à tous, intéressante.
Wir wollen das Wirtschaftsgeschehen verständlich und interessant machen und zur Diskussion stellen. Wirtschaft, das heißt ja auch, eine Wahl treffen zu können. Wenn man die Ökonomen im Fernsehen hört, hat man oft den Eindruck, wir alle hätten überhaupt keine Wahl. Außerdem sprechen sie oft in einem Fachjargon, den außer ihnen niemand versteht. Also konfrontieren wir sie mit den Ansichten der Besucher, bringen beide Seiten zusammen. Aber um diskutieren zu können, braucht es ein Minimum an Wirtschaftskultur. Man muss die Konzepte verstehen. Damit man die Konzepte verstehen kann, erzählt die Ausstellung wie nebenbei 8500 Jahre Wirtschaftsgeschichte, von den ersten Tausch- und Handelsaktivitäten bis zu den komplexen globalen Wirtschaftsstrukturen unserer Zeit. Sie erklärt Unternehmensformen, wirtschaftliche Mechanismen, Theorien zur Schaffung von Wohlstand, zum internationalen Handel, zur Geldpolitik, zur Ungleichheit der Einkommen, zur Rolle des Staates und der Gewerkschaften. Dazu gibt es Schautafeln und Grafiken, Plakate, Fotos, Filme, Collagen, Skulpturen. Eine ist Meter hoch und zeigt hunderte Objekte, die alle einmal irgendwo auf dieser Welt als Geld benutzt wurden. Perlen, Muscheln, Ketten, Amulette, Federn, Masken, Münzen, Banknoten. Als Gebäude wurde ein architektonisches Meisterwerk der Neorenaissance wiederhergerichtet, ein kleines Schloss, 1878 erbaut vom Bankier Émile Gaillard. Eine Villa aus Marmor, Backstein und Glas mit verzierten hohen Holzdecken und getäfelten Wänden. 1923 übernahm die Bank von Frankreich den Bau. Die Privaträume des Bankiers wie die Geschäftsräume inklusive Schalterhalle und Tresorraum bilden nun einen grandiosen Rahmen für die Auseinandersetzung mit den Wirtschafts- und Menschheitsfragen von heute. Paris hat viele herrliche Museen. Nun ist noch ein wahres Juwel hinzugekommen.
Findet Jürgen König. Am Freitag wird das erste Wirtschaftsmuseum Europas eröffnet. Ein Haus auch für Diskussionen und Konferenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zwei der weltweit führenden Verlage für klassische Musik, die Hamburger Sigorski-Gruppe und der Verlag Boosey & Hawkes, werden unter einem Dach zusammengeschlossen. Mit der Übernahme von Sikorski durch die Concord Music Publishing entstehe ein breit gefächerter Katalog, vor allem mit Werken der russischen Musik, teilte Concord in Berlin mit. Sikorski besitzt die Rechte unter anderem an Komponisten wie Schostakowitsch, Prokofjew und Alfred Schnittke. Boosey & Hawkes mit Hauptsitz in London gilt als Marktführer für zeitgenössische Klassik. Die Dachgesellschaft Concord Music Publishing verfügt über die Urheberrechte an mehr als 390.000 Werken, von Frank Sinatra bis Igor Strawinsky. Nach der geplatzten Eröffnung des Humboldt-Forums hat das Land Berlin Klarheit über die weiteren Schritte im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss gefordert. Das zuständige Bundesbauministerium sollte einen realistischen Zeitplan für eine Eröffnung nennen, anstatt sie möglicherweise erneut verschieben zu müssen, sagte der Berliner Kulturstaatssekretär Thorsten Wöhlert im RBB. Die Eröffnung des Humboldt-Forums war vom Bund auf Ende 2019 angesetzt worden. Zum 250. Geburtstag des Forschers und Namensgebers Alexander von Humboldt. Gestern war bekannt geworden, dass das Humboldt-Forum wegen Problemen bei der Klima- und Brandschutzanlage nicht wie geplant im November eröffnen kann. In Mexiko ist eine Tonbandaufnahme aufgetaucht, auf der offenbar Frida Kahlo zu hören ist. Die Stimme der Malerin sei bislang ein großes Geheimnis gewesen, sagte der Direktor der Phonothek in Mexiko-Stadt, Pavel Granados. Bei der Aufnahme handelt es sich um einen Radiobeitrag, in dem Kahlo über ihren Ehemann Diego Rivera spricht. Sie wurde in einem Archiv von 146.000 Beiträgen entdeckt, das der Radiosender Televisa der Phonothek zur Digitalisierung und Auswertung überlassen hatte. Die Wissenschaftler wollen die Aufnahme noch einmal untersuchen, um endgültig zu sagen, ob es sich um Kahlo handelt. Frida Kahlo ist die wohl bekannteste Malerin Lateinamerikas und gilt in Mexiko als nationales Symbol. Der Filmemacher Martin Scorsese hat die Vormachtstellung von Blockbustern kritisiert. Er verwies in einem Interview darauf, dass ein Multiplex-Kino jüngst auf 11 seiner 12 Leinwände den Film Avengers Endgame gezeigt habe. Das sei nicht fair, sagte der Regisseur. Scorseses jüngster Film über Bob Dylan ist sein erster für den Streamingdienst Netflix. Auch sein nächster Film, das Gangsterdrama The Irishman, wird für Netflix produziert. Der Regisseur sagte, er sei zu dem Streamingdienst gegangen, weil alle anderen Filmstudios ihn abgewiesen hätten.
Seit 1970 gibt es die Art Basel. Sie ist Pflichtprogramm für Galeristen, Kunstsammler und Händler, Kunstkritiker, Kuratoren und Museumsdirektoren. Gestern Abend wurde die 49. Ausgabe eröffnet, aber zum ersten Mal lässt sich die Art Basel den frühen Zutritt zur Messe teuer bezahlen. Eindrücke von Dietrich Karl Meurer.
Gleich in Halle 1 der Art Basel stechen den Messebesuchern besondere Skulpturen ins Auge. 8 große, ausgewachsene Olivenbäume. Es sind lebendige Kunstwerke der Natur, sagt der Schweizer Landschaftsarchitekt Enzo Enea.
Die Bäume sind aus Kalabrien, 650-700-jährig. Die stehen auf Stahlplatten und der Wurzelballen ist im Bondage-Stil geknotet. Das haben die Samurais gemacht mit ihren Gefangenen. Und wenn sich die Gefangenen bewegt haben, dann hat sich's mehr zugeschnürt.
Enzo Enea hat diese Bäume zur Art Basel gebracht, um den schonungslosen Umgang der Menschen mit der Natur aufzuzeigen. Denn in vielen Neubauprojekten würden Bäume eingezwängt in Beton.
Und das passiert eigentlich mit den Bäumen, wenn man sie pflanzt, wo eigentlich kein Platz ist. Also der Baum will wachsen und er hat eigentlich keine Möglichkeit, sich zu entfalten.
Naturschutz oder MeToo-Debatte. Mit verschiedenen Kunstwerken werden aktuelle Themen aufgegriffen im Ausstellungsbereich Art Basel Unlimited mit seinen Großinstallationen, Videoprojektionen und so weiter. Hier herrscht unter den Besuchern Documenta-Feeling. Ganz anders geht es zu in den Messehallen, in denen die insgesamt 290 Galerien aus 34 Ländern Werke von etwa 2000 Künstlern anpreisen. Superreiche Kunstsammler aus aller Welt drängeln sich hier dicht an dicht. Kalkulieren, kaufen. Der Markt boomt wieder, bestätigt auch Art Basel-Direktor Marc Spiegler.
The art market today is strong.
Der Kunstmarkt ist heute stark, aber sehr inhomogen.
Unhomogeneous.
Marc Spiegler verweist auf ein Problem des Kunsthandels. Es gibt eine Gruppe von Galerien an der Spitze des Marktes mit viel Geld, die die teuersten Künstler für sich gewinnen. Es findet eine Verdichtung statt. Und dann ist da der Überlebenskampf der jungen und der mittleren Galerien. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, hat die Art Basel ein abgestuftes Preissystem eingeführt. Galerien, die erstmals im Hauptsektor der Messe ausstellen wollen, erhalten einen Rabatt. Société aus Berlin profitiert davon. Direktorin Sonja Jakimczyk sagt, das sei ein großer Schritt für die Galerie.
This is our first year in the main gallery sector.
Dies ist unser erstes Jahr im Hauptbereich. Das ist für die Galerie eine große Ehre, auch da das uns viele Möglichkeiten bietet, unsere Künstler auf einer wirklich herausragenden Plattform zu präsentieren. Generell scheint die Stimmung auf der Art Basel in diesem Jahr gut zu sein, erzählt Karen Drake von der Galerie Mendes Wood in Sao Paulo. Ich fühle eine sehr gute Grundstimmung und was ich so gehört habe, gibt es eine Menge Kaufkraft. Und wir erlebten einen guten Start, sehr positiv. Ich habe das Gefühl, dass der Markt sich gut entwickelt. Tatsächlich wurden an den nur der Sammlerelite vorbehaltenen ersten Messetagen bereits Dutzende Millionenverkäufe abgeschlossen. Für 20 Millionen Dollar verkaufte die New Yorker David Zwirner Gallery ein Frühwerk von Gerhard Richter, das schwarz-weiße fotorealistische Gemälde Versammlung aus dem Jahr 1966. Auch Bilder von Sigmar Polke, Neo Rauch und des US-Amerikaners Cary James Marshall wechselten bereits den Besitzer. Die guten Umsätze gleich zu Beginn der Messe sind Grund genug für den Direktor, voll Selbstbewusstsein auf die diesjährige Ausgabe zu schauen. Art Basel sei noch immer die wichtigste Messe, sagt Max Spiegler.
Art Basel is still by anybody's measure the most important fair.
Noch bis Sonntag bleibt die größte und teuerste Kunstmesse der Welt geöffnet. Dietrich Karlmeurer berichtete vom ersten Messetag. Inmitten der Fülle von angebotenen Werken sticht für den Journalisten Werner Bloch eine Arbeit besonders heraus. Sie kommt bewusst nüchtern daher und sie behandelt ein höchst politisches Thema. Die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat von Istanbul hat den Künstler Abdul Nasser Garem zutiefst aufgewühlt. Deshalb hat er ein Kunstwerk als Crime Scene geschaffen. Werner Bloch hat die Entwicklung von Garems Arbeit The Safe von Anfang an verfolgt.
Politik, Religion, Gewalt, diese Gemengelage hat Abdul Nasser Garem in seiner saudischen Heimat schon früh mitbekommen. Nicht nur, weil er 20 Jahre lang Soldat in der saudischen Armee war. Er erlebte auch hautnah, wie zwei seiner ehemaligen Klassenkameraden sich islamistischen Terrorgruppen anschlossen und sich an 9/11, dem Attentat auf das World Trade Center, beteiligten. Inzwischen gilt Abdul Nasser Garem als der quirligste, spannendste und wohl auch klügste Künstler seines Landes. Und er bleibt ein Freidenker, der sich von keiner politischen oder sozialen Gruppe vereinnahmen lassen will. Schon gar nicht von den ganz Mächtigen. Seine Galeristin Brigitte Schenk:
Ich schätze an Abdul Nasser Garem die Art und Weise, wie er künstlerisch vorgeht in einem solchen Land wie Saudi-Arabien. Also wir wissen alle, dass es dort keine Pressefreiheit und Meinungsfreiheit gibt. Natürlich auch nicht in der Kunst. Er benutzt natürlich sämtliche subversive Formen, infiltriert im Prinzip das System von innen heraus, Schritt für Schritt.
Und nun das, eine leise Installation, wie man sie in dieser Wucht selten gesehen und erlebt hat. Auf der Unlimited in Basel führt gleich am Eingang eine kleine, unscheinbare Tür aus dem Messetrubel in eine Parallelwelt. Es ist die Tür unter der markanten Markise, wie wir sie aus den Medien kennen. Oder zumindest ihr Nachbau, hinter der saudische Journalist Jamal Khashoggi am 2. Oktober 2018 verschwand und nie wieder auftauchte. Wer nun auf der Art Basel ins Innere dieses Raums gelangt, der kann das Grauen der steril weißen Horrorzelle auf 6x4x3 Meter am eigenen Leib nacherleben. Eine Gummizelle, wie sie in Gefängnissen oder in der Psychiatrie benutzt wird. Jamal Khashoggi soll in einer solchen Zelle hingerichtet worden sein. Brigitte Schenk, die den Künstler seit vielen Jahren vertritt und in Basel übrigens in Kooperation mit der Galerie Nagel Draxler auftritt.
Im Innern ist dieser White Cube eine weiße, gepolsterte Gummizelle, eine Isolationszelle. Auch das natürlich eine Metapher für die Ohnmacht, für die Hilflosigkeit, in der sich Jamal Khashoggi befunden hat. Es läuft leise klassische Musik im Hintergrund, weil der Killer, der Khashoggi zerlegt hat, immer klassische Musik hört, wenn er das tut.
Der Raum ist keine 1:1 Nachbildung der Todeszelle Khashoggis. Er funktioniert wie ein abstrakter Theaterraum. Nirgendwo fällt der Name des Ermordeten. Doch es gibt Verweise. Ein Bett, ein Seziertisch, die Schriftzüge der saudischen Flagge samt Schwert. Alles ist aseptisch, kein Blut, und doch suggerieren die Indizien und die Atmosphäre, dass hier ein Verbrechen geschehen ist. Im Minutentakt werden Besucher einzeln hereingeführt. Sie können das Unbehagen spüren und haben die Möglichkeit, als Kommentar rote Stempel an die Wände zu drücken. Stempel mit Texten, in denen es um Gewalt, Religion und Politik geht. Darunter viele Shakespeare-Zitate. Ist dies eine Anklage, ein politisches Statement des Künstlers? Keineswegs, sagt Abdel Nasser Garem. Er wolle niemanden kritisieren, auch nicht die Politik.
Ich bin gegen niemanden. Ich bin gegen keine Ideologie. Ich will nur, dass wir selbst über unsere Probleme nachdenken und eigene Erfahrungen machen.
Das klingt nach Selbstschutz. Ein direkter Angriff auf die Regierung ist in Saudi-Arabien undenkbar. Der Künstler würde das nicht überleben. Aber Garem will ja nur zeigen, wie man sich in der Folterkammer fühlt. Da brauchen die Folterknechte gar nicht mehr beim Namen genannt zu werden. Und der Künstler will wirklich zu neuen Ufern aufbrechen, an denen die Gewalt keine Rolle mehr spielt.
You know, I have a small studio in Riyadh, which is very, very important to me. The small studio. I have 11 young boys and girl artists from Saudi Arabia.
Ich habe ein kleines Studio mit 11 jungen Künstlerinnen und Künstlern und daraus hat sich so etwas wie ein Think Tank entwickelt. Dort wollen wir neue Ideen und eine neue Kunst für Saudi-Arabien entwickeln.
To produce a new work or a new speech.
Auf der Art Basel stellt der saudische Künstler Abdel Nasser Garem sein Kunstwerk The Safe aus. Es wäre schön, wenn es gelänge, für die Arbeit der jungen Künstler und Künstlerinnen seines Studios internationale Aufmerksamkeit zu bekommen. Werner Bloch hat Garem in Basel und zuvor in Dubai getroffen. Die Sprecher und Sprecherinnen der Tagesschau haben alle eine prägnante, sofort wiedererkennbare Stimme. Und Willem Wieben wurde, noch lange nachdem er den Norddeutschen Rundfunk als Sprecher verlassen hatte, mit dem Nachrichtenflaggschiff der ARD verbunden. Wenige Tage nach seinem 84. Geburtstag ist Willem Wieben heute gestorben. Persönlich kennengelernt hatte er den österreichischen Sänger und Musiker Falco zwar nicht, aber Falco engagierte Willem Wieben für eine kurze Sequenz in seinem 1985 aufgenommenen Skandalsong Genie.
In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde.
Willem Wieben nahm den Newsflash-Text für Falcos Single Genie auf. Ein Vierteljahrhundert war er eines der Gesichter, die die Tagesschau prägten. Astrid Kural erinnert an die vielen Talente des Sprechers.
Es gibt wohl nur wenige Nachrichtensprecher, denen die Ehre zuteil wurde, in berühmten Songs verewigt zu werden. Willem Wieben war so einer.
Später spricht dann Willem Wieben, er ist sich immer treu geblieben.
Sang Udo Lindenberg einst über den Mann, der eine lange Zeit einfach nicht aus der Tagesschau wegzudenken war. Mitte der 60er Jahre begann er dort. 1974 sahen ihn die Zuschauer dann zum ersten Mal in der 20-Uhr-Ausgabe.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ruhig, souverän, professionell, aber auch etwas distanziert. Es waren diese Attribute, die Willem Wieben zugeschrieben wurden. Ein Hanseat durch und durch, den mit Tagesschau-Kollegin Dagmar Berghoff eine lange Freundschaft verband.
Bisschen hieß es damals, sagten die Tagesschau-Redakteure, so etwas
respektlos, nein, aber anerkennt auch. Er spricht mit Messer und Gabel. Er spricht sehr deutlich und sehr gut und sehr betont und ja, er war eigentlich unser elegantester Sprecher.
Wilhelm Wieben wurde 1935 im schleswig-holsteinischen Dithmarschen geboren. Seine Muttersprache war Plattdeutsch, erst später kam Hochdeutsch hinzu. Als Verwaltungsangestellter sprach er das erste Mal in ein Mikrofon.
Damals tauchte etwas auf, eine große technische Errungenschaft, ein Diktaphon. Da hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben meine eigene Stimme, die ich nicht erkannte. Dann kam eine Bemerkung, und die werde ich natürlich ein Leben lang nicht vergessen. Sie haben eine sehr schöne Mikrofonstimme.
Mit Anfang 20 ging Wilhelm Wieben nach Berlin, studierte Schauspiel an der Max-Reinhardt-Schule.
Ich habe anfangs in Berlin ein wenig gespielt. Dann war es nachher nur eine Frage des Geldes, als das Engagement kam, ob ich dann wohl nach Bremen wollte. Und dann habe ich das Engagement dort angenommen, bei Radio Bremen. Aber prompt lief ich auch nach ein paar Jahren schon wieder auf dem zweiten Gleis mit, und zwar am Theater am Goetheplatz.
Radio Bremen hatte Wilhelm Wieben als Sprecher engagiert und so sagte er zum Beispiel den ersten Beat-Club an.
Liebe Beat-Freunde, nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die Beatmusik vielleicht nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis.
Die Schauspielerei ließ Wilhelm Wieben aber nicht los. Auch während seiner Tagesschauzeit übernahm er kleinere und größere Rollen, stand unter anderem in der Hamburgischen Staatsoper und im Schmitz-Tivoli auf der Bühne. 1998 sahen ihn die Zuschauer in der Tagesschau zum letzten Mal. Ohne viel Aufhebens entschloss er sich, nach mehr als 25 Jahren aufzuhören.
Ich habe ja den Abgang gestimmt und ich finde es schön, wenn man zu einem Zeitpunkt gehen kann, wenn das Bedauern noch da ist, dass man geht und nicht vielleicht unterschwellig, naja, nun wurde es auch Zeit.
Nach der Tagesschau hielt Wilhelm Wieben zum Beispiel Lesungen und sprach Hörbücher und entschloss sich irgendwann, dass es auch damit gut ist. Wieben, der Porzellanfiguren sammelte, reiste und ins Theater ging und sich selbst als Einzelgänger beschrieb, schaute schon an seinem 70. Geburtstag 2005 zurück.
Es gibt einen Satz von Thomas Mann, der mir sehr gefällt, wie doch das erfinderische Schicksal die Träume unserer Kindheit zu verwirklichen weiß. Ich kann diesen Satz für mich ganz still auch sagen und bin sehr dankbar.
Wilhelm Wieben, Sprecher, Moderator, Literaturliebhaber und Autor. Er starb heute im Alter von 84 Jahren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Gehen Sie noch ins Kino? Oder schauen Sie etwa, ich muss Sie das fragen, noch fern? Und, ach ja, was haben Sie eigentlich gemacht, als Sie das letzte Mal an einer Bushaltestelle gewartet haben? Patrick Heidmann hat für die Süddeutsche Niklas Winding Refn getroffen, den Regisseur der Amazon-Serie Too Old to Die Young. Heidmann erinnert daran, dass Winding Refn schon vor Jahren sagte, dass Kinofilme auch auf dem Smartphone funktionieren müssen. Glauben Sie nicht mehr ans Kino? Fragt Heidmann den Regisseur. Ums Kino sollten wir uns keine Sorgen machen, erwidert der. Das Kino wird überleben. Das Fernsehen dagegen ist mausetot. Ich sehe kein herkömmliches Fernsehen mehr, sagt Winding Refn, meine Frau und Kinder auch nicht. Wir streamen, wann und wo wir wollen, mit Unterbrechungen, die wir selbst bestimmen. Streaming sei die Weiterentwicklung des Fernsehens, kombiniert mit dem Besten des Kinos. Also keine 90-minütigen Filme mehr, die aus den klassischen drei Akten bestehen? Doch, meint Winding Refn, die werde es immer geben. Er hoffe nur, dass wir in 10 Jahren nicht mehr so sklavisch daran festhalten, dass Filme ausschließlich so auszusehen haben. Gerade, sagt er, ist ja überall von Short Content die Rede, so als sei das der neue Heilsbringer. Doch er glaube nicht, dass es dem Publikum prinzipiell um das Format geht. Vermutlich sei nur der Großteil der längeren Videos und Filme zu langweilig. Das scheinen Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg, die einst zusammen das Studio DreamWorks gegründet haben, anders zu sehen. Wenn jetzt alle ihren eigenen Streamingdienst haben wollen, dann will Jeffrey Katzenberg auch einen, vermeldet dieselbe Süddeutsche. Quibi soll der neue Dienst heißen, kurz für Quick Bites, also kleine Häppchen. Als Katzenberg den Plan in Los Angeles vorstellte, war eine der Begründungen, warum Quibi so einzigartig sein werde, dass der Dienst tatsächlich aufs kleine Format, Smartphone und Tablet, abzielen werde. Und es wird dort zwar lange Filme geben, aber eben in Häppchen, die bis zu 10 Minuten dauern. Zusammen ergeben sie aber einen ganzen Film. Eines der ersten Projekte wird eine Horrorserie von Steven Spielberg werden. Und neue Technologie wird es ermöglichen, dass die einzelnen Häppchen, man könnte, kommentiert die Süddeutsche, sie auch Folgen nennen, nur bei Nacht abrufbar sind. Das wäre dann fast so etwas wie eine Sendezeit. Also doch noch Fernsehen, bloß kleiner, fragt die Süddeutsche, sorgt sich aber längst um etwas ganz anderes, nämlich wie viele Abos kann ein einzelner Zuschauer eigentlich haben? Immerhin verspricht Finn Meyer-Kuckuck in der Taz unter der Überschrift »Warten aufs Streamen«, das Surfen unterwegs mit 5G sollte schneller sein als bisher zu Hause. Wer an der Bushaltestelle steht und sich langweilt, kann damit auf jeden Fall eine Serienfolge von Netflix in guter Qualität abrufen. Brauchen wir nur noch Serien von guter Qualität, die wir in guter Qualität an der Bushaltestelle abrufen können? Aber selbst da verbreitet das Feuilleton nachgerade so etwas wie Hoffnung. Das deutsche Fernsehen kann ja eigentlich weder Politik noch Comedy, meint Johanna Roth in der Taz. Umso erstaunlicher findet sie, dass Eichwald MdB beides vereint. Und dann auch noch gut. Am Ende, meint Roth, hat wohl jedes Land die Politserie, die es verdient. Die Amerikaner haben House of Cards, die Dänen haben Borgen, wir haben Eichwald MdB. Wobei David Denke, der Süddeutschen, der Meinung ist, die Serie sei Tom und Jerry näher als House of Cards. Jan Freitag erkennt im Tagesspiegel immerhin ein wenig Esprit im Minenfeld exekutiven Entertainments und Heike Huppertz findet in der FAZ, die Serie sei wie ein gallisches Dorf im Römergebiet, unterschätzt, aber schwer zu schlagen. Die zweite Staffel gehe, mehr noch als die erste, dahin, wo es im Politbetrieb gerade im Argen liegt. Was die FAZ derart elegant formuliert, lässt die Taz derber krachen. Wenn Johanna Roth MdB Eichmann als Schmalspur-Chauvinisten mit Herz würdigt, der zwar auch keine Ahnung hat, aber es wenigstens mal versucht. In dieser Serie, so Roth, springt einem der deutsche Parlamentarismus quasi mit nacktem Arsch ins Gesicht. Und, Roths Fazit, das ist derzeit die vermutlich einzige Art, ihn zu ertragen.
Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Ich wünsche eine gute Nacht.